Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wer ich überhaupt bin, stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Christopher Nork und der Name kommt dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vor, denn meine Eltern sind Mitglied dieser Gemeinde und die sitzen auch da, wo ist Vater? Okay. Der ist krank, ach so, wusste ich noch gar nicht. Na gut, genau, also ich befinde mich in den letzten Tagen meines 38. Lebensjahrs, also ich werde bald einschreiten in mein 39. Lebensjahr und dann bin ich mal gespannt, was so auf mich wartet. Ich bin seit 10 Jahren Pastor, ich habe vor 10 Jahren meinen Anfangsdienst gemacht in Ingolstadt und bin jetzt seit fast 2,5 Jahren in Wiesbaden. Und heute habe ich meine Frau mitgebracht, die sitzt neben meiner Mutter da hinten, das ist die Ute, und meine 3 Kinder, die sind wahrscheinlich jetzt unten. Genau, vielleicht erhascht ihr später nochmal einen Blick auf sie. Der Peter hat schon gesagt, es geht heute um Richter. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich mit euch eine kleine Fantasiereise machen. Und dazu könnt ihr einmal die Augen schließen. Stell dir vor, du befindest dich auf einer Wanderung und jetzt musst du dir auch vorstellen, du hast Lust zu wandern. Du befindest dich also auf einer Wanderung durch ein wunderschönes, unberührtes Tal. Die Sonne scheint warm auf dein Gesicht, du spürst den sanften Wind, der durch deine Haare dann streicht. Während du dich auf dem Weg befindest, siehst du plötzlich eine kleine Abweichung, einen schmalen Pfad, der zu einem versteckten Aussichtspunkt vielleicht führen könnte. In diesem Moment hast du eine Wahl zu treffen. Nehme ich den Pfad oder nicht? Du könntest weiterhin den sicheren Weg des Talbodens entlang wandern oder du könntest den Reiz des Abenteuers spüren und den Pfad nehmen, der zu den neuen Höhen und atemberaubenden Aussichten führen könnte. Ohne viel nachzudenken, entscheidest du dich für den Pfad des Abenteuers. Doch je weiter du gehst, desto steiler wird der Weg und desto schwieriger wird es, voranzugehen. Und plötzlich befindest du dich an einem Punkt, an dem du nicht mehr weiterkommst. Du bist erschöpft und die steilen Klippen erscheinen unüberwindbar. Du schaust zurück und erkennst, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Du bist wütend auf dich selbst, weil du die Sicherheit des Talbodens verlassen hast und dich in eine schwierige Situation hineingebracht hast. Und diese Wut auf dich selbst, diese Frustration und Enttäuschung, die in dir aufsteigt, ist ja auch verständlich. Wir alle haben Momente erlebt, in denen wir Entscheidungen getroffen haben, die uns in schwierige Situationen gebracht haben. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen, die noch mal zu haben. Wir stehen da und fragen uns manchmal, warum wir eigentlich diese Entscheidung getroffen haben. Warum wir so unvorsichtig gewesen sind. Warum wir manchmal auch impulsiv gehandelt haben. Und Simson war ein Mann, der berühmt war für seine unglaubliche Stärke. Und viele, die in der Gemeinde groß geworden sind, haben die Geschichten vielleicht gehört im Kindergottesdienst, in der Kinderbibel gesehen. Und man ist eigentlich beeindruckt von dieser Person, die so stark ist, die wie ein Superheld im Alten Testament wirkt. Aber zugleich, wenn man die biblischen Geschichten mal so genauer liest, zugleich war er nicht nur für seine Stärke bekannt, sondern auch für seine moralische Schwäche. Wer die Geschichten mal genauer durchgelesen hat, der wird sehen, sein Leben war nicht so lupenrein, wie man vielleicht in der Kinderbibel das so liest. Er hatte ein Leben mit vielen Fehlern und er hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Und Gott hat ihm ein enormes Potenzial gegeben, in ihn ein enormes Potenzial hineingelegt, aber er hat es ganz oft verschwendet. Er hat es eigennützig eingesetzt. Er war egoistisch. Also er war ein unglaublich starker Mann mit einer gefährlichen Willensschwäche, die ihn falsche Entscheidungen treffen ließen. Bevor Simson geboren wurde, wir sind im Alten Testament, hatten 40 Jahre lang die Philister die Kontrolle über die Israeliten. Und weil sie in den Augen der Israeliten böse waren, waren die nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber nun sollte eine andere Zeit kommen. Gott wollte das Volk von den Philistern befreien. Und ein Engel kündigte Simsons unfruchtbare Mutter an, dass sie einen Sohn gebären wird. Und da befinden wir uns noch einmal ganz kurz in Richter 13. Und dieser Engel sagte ihr schon, dass es ein ganz, ganz besonderer Sohn wird. In Richter 13, Vers 5 heißt es, dein Sohn wird schon im Mutterleib ein Nazireer, ein Gottgeweihter sein. Bevor er also schon geboren wurde, wurde er von Gott zu einem Nazireer bestimmt. Und jetzt mal die Rückfrage an die ganz Bibelfesten hier unter uns. Was ist ein Nazireer? Ja, was um aller Welt ist denn eigentlich ein Nazireer? Nein, Nazarener ist er nicht. Gut, ich löse das aus, bevor ihr weiter Achseln zuckt. Also für Nichtpriester, also für ganz normale Menschen, war das eine Möglichkeit, eine gewisse Zeit in völliger Hingabe an Gott zu leben. Und sie waren dadurch dann geweiht, abgesondert, sozusagen heilig gesprochen. Und in wenigen Fällen in der Bibel war das Nazireerleben ein ganzes Leben lang. Und wenn man ein Nazireer sein wollte, ob nun für eine kurze Zeit oder halt sein ganzes Leben lang, dann musste man einige Regeln befolgen, die im 4. Buch Mose, Kapitel 6, aufgelistet sind. Und das passt auch ein bisschen zu der Fastenzeit, denn man sollte absolut enthaltsam sein von Wein, von anderen berauschenden Getränken, ja auch von frischen oder getrockneten Trauben sollte man nichts essen. Also wer jetzt auch so in der Zeit ein Nazireer sein möchte, das ist so die erste Regel. Man muss dem Wein oder alkoholischen Getränken und alles, was vielleicht auch im Bauch gären könnte, auf das muss man verzichten. Die zweite Regel ist, das Haupthaar durfte während der ganzen Zeit nicht geschnitten werden. Dafür ist ja Simson eigentlich auch bekannt, dass er langes, tolles Haar hat und dass das seine Stärke ihm verliehen hat. So, also das war die zweite Regel. Das Haar durfte nicht geschnitten werden. Wer jetzt in der Fastenzeit ein Nazireer sein möchte, darf nicht zum Friseur gehen. Drittens, er durfte sich keinem Toten nahen, selbst dann nicht, wenn es sich um einen engsten Familienangehörigen handelte. Und solch einen Lebensstil sollte nach außen zeigen, dass dieser Mensch zum Gebrauch Gottes bestimmt wurde. Dieser Mann ist nun heilig. Er wurde ausgesondert, abgesondert für einen bestimmten Dienst, für den Heiligendienst. Und Gott wollte auch Simson gebrauchen und das tat er auch in zahlreichen Situationen. Simson hatte unglaubliche Dinge mit seiner enormen Stärke vollbracht. Aber wie schon gesagt, hatte er auch seine Schwächen. Wir schauen uns drei Handlungen von Simson heute an, die ihm immer wieder Schwierigkeiten gebracht haben. Es sind drei Handlungen, die diesen unglaublich starken Mann eigentlich ganz schwach gemacht haben. Das ist erstens sein Verlangen nach etwas, zweitens sein Anspruch und drittens sein Stolz. Und wir steigen mal ein in sein Verlangen. Was ist Verlangen? Wenn ein Mensch etwas begehrt, dann sagt er, ich möchte das haben, ich will es haben, ich muss es haben. Und in Richter 14, ganz am Anfang, die ersten zwei Verse, wird berichtet, als Simson einmal nach Timna hinunterging, sah er dort eine junge Philisterin, die ihm gut gefiel. Er ging nach Hause und sagte zu seinen Eltern, ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Sorg dafür, dass ich sie heiraten kann. Er will unbedingt eine Frau haben. Er will unbedingt diese Frau haben. Er ist über 6 Kilometer in ein feindliches Gebiet gelaufen. Er hat sein Heimatdorf, seine Familie und seine Freunde erstmal verlassen. Er sah eine Frau, die für ihn als Israelit eigentlich verboten gewesen ist, weil Gott sagte, verheiratet euch nicht mit welchen die andere Götter anbeten. Im Gesetz des Moses. Und in diesem Moment sieht er sie an und vergisst alles andere und sagt, ich will diese eine Frau und nichts anderes. Es ist mir egal, was mein Gott sagt, was in den Gesetzen geschrieben ist. Es ist mir egal, was mein Vater sagt, was meine Familie darüber denkt. Es ist mir egal, was meine Mutter denn dazu sagt und wie sie sich da vielleicht aufregt. Es ist alles egal. Auch wenn Gott es zuließ und seine Schwäche am Ende nutzte, um die Philister zu besiegen, heißt es nicht, dass es auch gut gewesen ist, was er gemacht hat. In seiner Schwäche hat Simson alle Logik vergessen. Und ich glaube, seine Haltung des Verlangens wird auch zur Schwäche sein. Und wenn wir ein Verlangen haben, dann müssen wir aufpassen, dass es nicht zu unserer eigenen Schwäche wird. Es kann sein, dass jemand unbedingt den beruflichen Aufstieg möchte und das damit verbundene Geld. Vielleicht will jemand andere unbedingt Vielleicht will ein anderer unbedingt ein krasses Auto haben oder ein Riesenhaus. Aber wenn jemand es will, dann vergisst er jeden logischen Schritt und verfolgt das, was er will, mit rücksichtsloser Hingabe vielleicht. Er will nicht, und ich will jetzt nicht der miese Peter sein, aber rücksichtslose Hingabe, ein Verlangen, etwas unbedingt durchzusetzen, weil ich es unbedingt möchte, gibt es auch im Gemeindekontext. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber es gibt manche Menschen, die nutzen das aus. Ich habe Erlebnisse, da springt einer in der Gemeindeversammlung auf und sagt, ich bin schon mein Leben lang Christ. Was hat die zu sagen, die gerade mal 3 Jahre in der Gemeinde ist? Das sind Situationen, wo jemand anderes sich über jemanden anderen überhebt, weil er sagt, das, was ich will, ist wichtiger als das, was jemand anderes möchte. Solch eine Haltung, sich der Lust oder dem Verlangen so hinzugeben, alles Logische abzulegen, selbst die Liebe dann mal so beiseite zu schieben, schwächt uns. Es ist ein Charakterzug, der eigentlich für uns Christen nicht sein sollte. Wir übergehen andere Menschen dadurch. Wir können uns immer wieder dafür oder auch dagegen entscheiden. In Simsons Fall hat er sich dafür entschieden, diese Frau unbedingt haben zu wollen. Die zweite Haltung ist der Anspruch. Mit einer solchen Haltung sagen wir zu uns selbst, ich verdiene es. Ich habe so lange Jahre geschuftet und jetzt darf ich mir das erlauben. Ich habe jetzt alles durchgestanden und darum verdiene ich das jetzt. Weil er oder sie das gemacht haben, darf ich jenes tun. Während Simson auf dem Weg nach Timna gewesen ist, nähert sich ihm ein Löwe. Das ist eine ganz berühmte Geschichte, die auch den Kindern oft erzählt wird. Und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest, wenn ein Löwe plötzlich hinter einem Felsen hervorspringt und dich anbrüllen würde. Ich hätte mir sicherlich bei einem freistehenden Löwen in die Hosen gemacht. Löwen sind schon richtig beeindruckende Tiere und auch beängstigende Tiere. Wer schon mal im Zoo gewesen ist und bei der Fütterung gewesen ist, der weiß, wie majestätisch, aber auch wie kraftvoll diese Tiere sind. Und sie können auch da unheimlich laut brüllen. Die werden ganz ungeduldig, wenn die wissen, die Fütterung steht an. Die streifen durchs Gehege, nach rechts, nach links. Und kurz bevor der Fütterung fangen sie an, auch richtig laut zu brüllen. Und wenn man dann in dem Häuschen ist, in diesem Gehegenhaus, dann wird es da richtig laut. Und man versteht eigentlich seinen Nachbarn gar nicht mehr, wenn man normal mit ihm reden möchte, sondern man muss da schon richtig laut den anderen neben sich anbrüllen, damit der ihn versteht, neben dem Gebrüll des Löwens. Und sobald das Gittertor geöffnet wird, brüllt der Löwe so stark und ist ganz gierig, stürzt sich mit funkelnden Augen auf das Fleisch. Und diese Wucht und diese Geschwindigkeit, die lässt vielleicht erahnen, was das eigentlich für eine freie Wildbahn, für ein, ja, in der freien Wildbahn das bedeuten würde. Und wie gefährlich das eigentlich für einen Menschen ist, der vor so einem Löwen steht. Simson hat solch einen Löwen gesehen, er hatte eine Begegnung mit ihm und es heißt sogar, dass er ihn mit seinen bloßen Händen zerriss. Einige Zeit später ging er zum Löwen zurück. Und so heißt es in Richter 14, Abvers 8. Einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Dabei bog er vom Weg ab, um nach den toten Löwen zu sehen. Dann fand er in dem vertrockneten Kadaver einen Bienenschwarm und Honig. Er löste den Honig heraus und begann im Weitergehen davon zu essen. Zwei Beobachtungen, die wir hier machen. Die erste Beobachtung ist, das, was Simson macht, ist erstmal ziemlich eklig. Dass er in ein Kadaver reinfasst, um Honig rauszuholen und den dann zu naschen. Ich weiß nicht, wer von uns das hier gemacht hätte. Das zweite ist, er macht genau das, was er nicht machen soll. Was war die dritte Regel für einen Nasiräer? Nein, das war die zweite. Ich habe es schon hier gehört. Keine Toten anfassen. Sich keinem Toten nähren. Nichts Totes anfassen. Und genau das macht er. Er berührt etwas, was vorher tot ist. Er entscheidet sich, seinen eigentlichen Weg zu verlassen und nach dem Löwen zu schauen. Und wenn er einen Kadaver berührt, wurde er dadurch unrein. Gott hatte ihm die Möglichkeit gegeben, diesen Löwen zwar zu besiegen. Und er hat damit auch was Unglaubliches getan. Aber ein bisschen später verrät Simson Gott, der ihn vorher gesegnet hat, für ein bisschen Honig. Für ein bisschen Honig. Das Ding ist, dass wir Menschen das eigentlich Gott gegenüber jeden Tag tun. Wir verraten unseren Gott, der uns gesegnet hat, für dumme, sündige Dinge, die uns und die Menschen um uns herum schaden. Manchmal ist es nur ein dummes Wort, manchmal ist es, weil wir impulsiv sind und dann doch mal unseren Geschwistern irgendwie doch mal irgendwie auf die Schulter boxen. Das nennt man vielleicht jetzt harmlos, aber es gibt dann auch andere Sachen im Arbeitsleben. Oder dann, wenn man auch irgendwie Verantwortung für andere Menschen hat, dann kann das wirklich zu etwas führen, was einen erheblichen Schaden verursacht. Das Dritte, was Simson macht, die dritte Haltung, die er an den Tag legt, ist, dass er stolz ist. Ein stolzer Mensch sagt zum Beispiel, ich kann damit umgehen. Simson sollte drei Dinge ja nicht tun. Er sollte sein Haar nicht schneiden, er sollte nichts Totes essen. Und das allererste war, das habe ich nicht verstanden, kein Wein. Er sollte keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. Und was hat dieser alttestamentliche Halt gemacht? Wir können es in Richter 14, Vers 10 lesen, in Timna kümmerte sich sein Vater um den Ehevertrag, während Simson ein Trinkgelager machte, wie die jungen Leute es ebenso machten. Es gab damals schon so etwas wie einen Junggesellenabschied Und statt Nein zu sagen, hat Simson das einfach durchgezogen. Und ich denke, er dachte, dass er das schon irgendwie im Griff haben wird, so mit dem Alkohol. Er könnte damit umgehen, die anderen können das doch auch. Aber in seinem betrunkenen Zustand hat er die anderen Männer gereizt. Eine stolze Haltung kann uns auch in Schwierigkeiten bringen. Und ich weiß nicht, wer so an Fastnacht unterwegs gewesen ist. Es gab viele Menschen, die im betrunkenen Zustand unterwegs waren und die sich nicht mehr unter Kontrolle hatten. Also wir waren am Bahnhof und wir haben fast eine Schlägerei miterlebt, weil jemand anderes sich von jemand anderen beleidigt gefühlt hatte in seiner Ehre. Und wir mussten dann schon ein paar Schritte zur Seite gehen, unsere Kinder so ein bisschen zu uns holen, weil die haben natürlich geguckt, was ist denn da los? Eine stolze Haltung hatte er, dachte, er könnte damit umgehen. Wir sind dann nicht dann ehrlich mit uns selbst und dann auch zu anderen Menschen. Wir können das bei Drogen, Alkohol, Rauchen sehen, dass die Menschen sich ihre Sucht nicht eingestehen und glauben, dass sie jederzeit damit aufhören könnten. Ich weiß nicht, wie viele Raucher ihr kennt, die diesen Satz mal gesagt haben: Also, wenn ich wollte, könnte ich sofort aufhören. Aber brechen wir mal das von diesem Rauschmittel mal runter. Es gibt doch auch in unserem Alltag Situationen, wo wir zu stolz sind, uns einzugestehen, dass wir etwas nicht können oder dass wir überarbeitet oder überfordert sind. Wir neigen dazu, zu glauben, dass wir mühelos mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen können, sei es das Beantworten von E-Mails während einer Besprechung, wenn man bei Zoom ist zum Beispiel, oder das Texten während der Autofahrt, dass man am Steuer ist und das Handy in der anderen Hand hat. Und diese stolze Haltung lässt uns glauben, dass wir uns nicht von Ablenkungen beeinflussen lassen und die Kontrolle über unsere Zeit und Aufmerksamkeit behalten. Wir können uns selbst überzeugen, dass wir genug Zeit haben, um eine Aufgabe zu erledigen, obwohl wir bereits überlastet sind. Wir können uns da selbst belügen. Wir können denken, oh, ich habe das im Griff, ich kann noch ein weiteres Projekt übernehmen, obwohl mein Zeitplan schon voll ist. Und ich bin effizient genug, um alles zu schaffen. Und diese stolze Haltung lässt uns glauben, dass wir uns nicht überfordern werden und alle Aufgaben erfolgreich bewältigen können, während wir die möglichen Konsequenzen wie Stress oder Qualitätseinbußen ignorieren. Ich bin zu stolz. Ich darf das. Und wie oft reden wir uns vielleicht ein, weil ich etwas oder jenes schon mal gemacht habe, darf ich jetzt auch etwas machen. Und ich hätte das dann auch im Griff. Ich erinnere mich, ich bin mal mit dem Fahrrad an einem Bulli vorbeigefahren. Meine Tochter fahre ich immer zum Waldkindergarten und dann stand da so ein Bulli. Und dann stand da, ich bin jetzt Rentner, ich darf das. Und das ist eine Haltung des Stolzes. Natürlich darf man stolz sein, auch so lange gearbeitet zu haben und dann ins Rentenalter eingehen. Aber ist das denn auch gleichzeitig die Erlaubnis, dass man etwas machen darf, was man vorher nicht machen durfte? Im Gemeindekontext ist die Erlaubnis, dass ich, wenn ich 10 Jahre hier bin, wenn ich 15 Jahre hier bin, wenn ich 20 Jahre hier bin, habe ich die Erlaubnis, etwas hier machen zu dürfen, was ein anderer nicht darf, der vielleicht nur 1, 2 oder 3 Jahre hier ist? Einer, der schon jahrelang im Glauben steht und seine Taufe ganz weit zurückliegt, darf der mehr machen als jemand, der vielleicht sich erst letzte Woche taufen ließ? Manchmal haben wir so einen Ehrenkäse, ich nenne es oft Ehrenkäse, dass wir sagen, hey, weil ich diese Erfahrung habe, und das ist ja, Erfahrung ist gut, ich will nichts dagegen sagen, ja, aber wir überheben uns über andere Menschen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben. Und statt mit ihnen in Dialog zu gehen und mit ihnen zu sprechen und dass sie von uns lernen, bügeln wir sie weg. Weil ich darf das jetzt und ich mache das jetzt und ich habe das im Griff. Und statt neue Menschen heranwachsen zu lassen und sie in Dienstbereiche hineinzuführen, bügeln wir sie einfach weg. Und wer weiß, vielleicht verlassen sie auch die Gemeinde. Es gibt Haltungen wie das Verlangen, den Anspruch oder den Stolz, die unser Leben zerbrechen lassen, als würde ein Glas in 1000 Stücke zerspringen. Ich habe einiges auf die Gemeinde bezogen, aber es geht ja auch im Familienbereich. Es ist das Scheitern der Ehe, wenn ich zu stolz bin, weil ich ein Verlangen habe oder weil ich überheblich bin. Es ist der Streit mit den Kindern. Es ist vielleicht auch eine finanzielle Verschuldung, die ich dann eingehe. Und das, weil wir dachten, dass wir etwas unbedingt haben müssten, weil wir glaubten, es verdient zu haben oder weil wir zu stolz gewesen sind, uns etwas einzugestehen. Die Geschichte von Simson ist keine Happy-Clappy-Geschichte. Obwohl es am Ende für die Philister auch schlecht ausgeht. Simson hat die Philister besiegt. Aber machen wir einen Zeitraffer durch sein weiteres Leben. Seine erste Frau wurde lebendig verbrannt. Seine zweite Ehefrau hat sein Geheimnis seiner Stärke verraten. Seine langen Haare wurden im Schlaf abgeschnitten. Er verlor seine übernatürliche Stärke. Er wurde gefesselt, seine Augen wurden ausgestochen, er wurde gefangen. Seine Feinde präsentierten ihn und verspotteten ihn. Und das war in einem Kreise von über 3000 Philistern. Und am Ende bekam er zwar nochmal die Kraft, alle Philister zu töten, die gerade um ihn herum waren, aber dabei starb er selbst. Das ist keine wirkliche Happy-End-Geschichte. Und ich weiß nicht, wie der Verlauf der Geschichte und wie sie ausgegangen wäre, wenn Simson andere Einstellung gehabt hätte, wenn er an seinem Charakter gearbeitet hätte. Äußerlich sah es so aus, dass er Gott folgen würde, aber im Inneren hatte er sich verirrt. Es gibt demgegenüber drei Haltungen, die uns Menschen stark machen. Anstatt zu sagen, ich will es, was auch immer es nun sein mag, sag lieber, ich will Gott. Ich brauche die Kraft Gottes. Ich will seine Kraft. Ich will, dass sein Wort in meinem Geist lebt. Ich will seine Stärke. Ich will, dass er meine Schritte lenkt. Ich möchte, dass sein Geist mich überführt, wenn ich sündige, und ich möchte, dass sein Geist mich korrigiert und mich in die Gerechtigkeit hineinführt. Ich will seine Stimme. Ich möchte, dass sie mich leitet. Ich will einfach nur Gott. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9 steht, meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Anstatt zu sagen, ich verdiene es, sollten wir uns eingestehen, dass wir vor Gott gar nichts verdienen. Wir sind eigentlich schwache Menschen und brauchen Gott. Die biblischen Aussagen über den Menschen vor Gott sind ganz, ganz klar. Wir leben getrennt von ihm und was wir mit dem Wort Sünde beschreiben, das wird noch einmal im Paulus, schreibt Paulus noch einmal in Römer 6 und was auch die Auswirkung dieser Sünde ist, dieser Trennung von Gott. Der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Und glücklicherweise geht der Vers noch weiter. Paulus schreibt dann von einem Geschenk, was wir eigentlich nicht verdienen. Ein Geschenk kann man sich nämlich nicht verdienen. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist so ein Vers, den kann man sich gelb, rot oder in eurer Lieblingsfarbe mal anmarkern. Römer 6, Vers 23. Gott ist uns eigentlich nichts schuldig. Wenn wir uns eingestehen, dass wir wegen unserer Übertretung und der Sünde kein Leben, sondern den Tod empfangen, aber dass Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit uns ein Geschenk macht, dann macht uns das demütig. Und statt zu sagen, ich habe alles im Griff, sollten wir dann sagen oder werden wir sagen, ich kann ohne Gott nichts bewältigen. In Philipper 4, Vers 13 heißt es, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ohne Gott, ohne seinen Zuspruch, ohne seine Stärkung bin ich oft niedergeschlagen. Ich bin gestresst von den Aufgaben, die auf mich warten und manchmal auch überfordert. Meine Lebensqualität ohne Gott sinkt rapide. Auf unserem Lebensweg können wir uns tatsächlich neu entscheiden. Welchen Weg wollen wir einschlagen? Es gibt Wege, die wir im Nachhinein bereuen und uns über uns selbst dann auch ärgern. Es gibt Wege, die uns nicht gut tun. Sie lassen unser Leben manchmal auch zerbrechen und wir scheitern. Wir können heute uns dafür entscheiden, unsere Einstellung zu ändern. Wir können heute festmachen, dass wir unsere Gelüste, unser Verlangen und unseren Stolz ablegen und uns Gott zuwenden. Erst wenn wir uns Gott zuwenden, sind wir auch innerlich kräftig, weil er in uns eine Stärke bewirkt. Und die Entscheidung liegt heute bei dir. Möchtest du von Gott heute hier gestärkt rausgehen? Amen.